HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit der Biologin und Politikwissenschaftlerin Tanja Brühl. Sie ist die neue Präsidentin der Technischen Universität der TU in Darmstadt. Gastgeber ist Stefan Hübner. Frau Brühl, für Sie war der heutige Weg ins Funkhaus am Frankfurter Dornbusch ja so eine Art Rückkehr auf vertrautes Terrain, haben Sie mir erzählt, als wir uns eben trafen.
Einer meiner Nebenjobs als Schülerin und Studentin war, dass ich Studiogast war und mir Geld verdienen durfte, indem ich über verschiedene Dinge Auskunft gegeben habe. So wie fühlt man sich als Abiturientin, wie findet man einen richtigen Studienplatz und so weiter. Das hat mir immer viel Freude gemacht. Es sah allerdings noch etwas anders aus hier.
Aber insofern waren ja die Fragen, mit denen Sie damals schon zu tun hatten, ja fast schon wegweisend gewesen. Denn heute sind Sie seit dem 1. Oktober die neue Präsidentin der TU Darmstadt. Davor leiteten Sie die Arbeitsgruppe für internationale Institutionen und Friedensprozesse an der Frankfurter Goethe-Universität. Sind Sie jetzt mit Ihrer ganzen Arbeitsgruppe nach Darmstadt umgezogen oder müssten Sie die jetzt auflösen, weil jetzt Sie ja eh keine Zeit mehr zum Forschen da sein wird?
Es ist in der Tat so, dass es ein Karrierewechsel ist, weil ich jetzt Vollzeit in der Hochschulleitung bin und insofern meine Arbeitsgruppe nicht auflösen musste. Die Kolleginnen haben alle weiter ihre Verträge. Ich werde auch die Dissertation betreuen. Aber Zeit zur Forschung und zur Lehre wird die nächsten 6 Jahre leider sehr, sehr knapp sein oder nicht vorhanden.
Sie haben gerade von einem bewussten Karrierewechsel gesprochen. Was macht die TU Darmstadt für Sie so interessant, dass Sie gesagt haben, ja, das nehme ich jetzt überzeugt in Kauf, dass sich da vieles verändern wird?
Es sind 2 Sachen. Zum einen habe ich festgestellt, als ich Vizepräsidentin hier an der Goethe-Universität war, dass mir das Gestalten von Hochschulpolitik liegt. Es macht mir Freude und ich glaube, es gelingt mir auch ganz gut. Das ist das eine. Überhaupt, die TU Darmstadt ist für mich eine ganz besondere Hochschule. Sie arbeitet stark interdisziplinär. Und das schon seit Jahren. Sie ist eine sehr erfolgreiche technische Universität, insbesondere in den Ingenieurswissenschaften, aber auch den Naturwissenschaften. Und ich glaube, dass die Zukunftsthemen, vor denen wir stehen, künstliche Intelligenz, Arbeitsmarkt 4.0 und so weiter, das sind alles Themen, da brauchen wir die Ingenieurswissenschaften, wir brauchen die Naturwissenschaften und die Geistessozialwissenschaften. Und das ist alles wunderbar vereint in Darmstadt.
Sie hatten gerade schon erwähnt, bevor Sie nach Darmstadt gegangen sind jetzt, waren Sie einige Jahre lang Vizepräsidentin an der Frankfurter Goethe-Universität. Sie haben ja ursprünglich mal an der Hochschule gestartet, um Gymnasiallehrerin zu werden. Sie haben ja für das Gymnasiallehramt Biologie und Sozialkunde studiert in Frankfurt am Main. Gebürtig kommen Sie aus Marburg. Salopp gesagt, war es da doch irgendwie ganz logisch, dass Sie heute eine der größten hessischen Bildungseinrichtungen leiten, oder? Wie hat sich das bei Ihnen entwickelt?
Also ich habe bis vor wenigen Monaten gesagt, ich kann mir nach wie vor gut vorstellen, auch Lehrerin zu werden. Es hat sich anders ergeben ein Stück weit. Ich habe andere Entscheidungen getroffen. Nach Ende meines Studiums lag es für mich relativ nahe zu promovieren im Bereich der internationalen Umweltpolitik, sodass ich meine beiden Schwerpunkte, die Biologie und die Politikwissenschaft, auch kombinieren konnte und habe dort festgestellt, Lehre macht Spaß, aber Forschung macht mindestens genauso viel Spaß. Und das waren für mich die Motivationsfaktoren zu sagen, ich mache mal den anderen Laufweg und bin dann Juniorprofessorin und dann Professorin geworden.
Und wie sah das hinsichtlich so des Elternhauses aus? Kommen Sie auch aus einem sehr hochschulfreundlichen Elternhaus, sodass Ihre Eltern das auch mit angestoßen und gefördert haben, diesen Weg?
Meine Eltern haben auch beide studiert. Das war insofern für mich ein Vorteil, so dass es klar war, Studium ist möglich. Das ist ja genau der Unterschied zu anderen Elternhäusern, wo man einige sicher das Studium erkämpfen müssen fast. Und meine Eltern haben sehr früh meiner Schwester und mir eine Neugier auf den Weg gegeben, Dinge anzuschauen, Dinge zu analysieren, zu verstehen. Ich glaube, das hat mein Elternhaus mir mitgegeben und das freut mich bis heute. Neugierig bin ich denn immer noch.
Einer größeren Öffentlichkeit, der dürften Sie in dem Moment bekannt geworden sein, Tanja Brühl, als Thorsten Schäfer-Gümbel von der SPD Sie 2018 in sein damaliges Schattenkabinett holte und Sie im Falle eines SPD-Wahlsiegs bei der letzten Landtagswahl heute die neue Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Hessen wären. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich als Parteilose dafür bereitgestellt hatten? Sie hatten ja bis dato eher über Politik geforscht, als Politik selber gemacht.
Genau, ich habe ganz früh mal in meiner Duisburger Zeit Politikberatung auch erlebt, also insofern schon reingeschaut, wie kommt man zu politischen Entscheidungsprozessen. Hessische Politik, muss ich sagen, war für mich ein gewisser Perspektivenwechsel. Ich forsche eigentlich zur internationalen Politik, habe aber mitgearbeitet in einem Arbeitskreis, den der damalige oder noch jetzige Sprecher für Wissenschaftspolitik, Gernot Grumbach, initiiert hat. Und dieser Arbeitskreis ist eigentlich der Ausgangspunkt gewesen. Da habe ich nochmal gemerkt, ja, im Land Hessen kann man an Wissenschaftspolitik doch das ein oder andere ändern. Wie das Thema Betreuungsrelation. Je nach Rechnung stehen wir in Hessen auf dem vorletzten oder letzten Platz, was die Betreuungsrelation pro Professur betrifft. Und das hätte ich gerne als Ministerin geändert. Und so verändere ich es jetzt als Präsidentin mit Hilfe und mit enger Kooperation mit unserer Landesregierung.
Denn das wäre jetzt die Frage, die sich für mich daran anschlösse, wie welche Möglichkeiten man als Hochschulpräsidentin hat, eben Dinge, die einem als verbessernswert auffallen, zu beeinflussen.
Das eine ist, dass die Wissenschaftsministerin Dorn einen sehr offenen Stil pflegt, Hochschulleitung sehr früh einbindet, in Debatten Pläne vorstellt, mit uns diskutiert. Das ist sehr hilfreich, sodass wir auch eigentlich an einem Strang ziehen können. Aber die Technische Universität Darmstadt ist die erste autonome Universität Deutschlands gewesen und ist weiterhin autonom. Und mit diesem Autonomiestatus können wir natürlich nochmal selbst auch Impulse setzen.
Haben Sie sich denn auch persönlich auf das Amt vorbereitet jetzt?
Indirekt ja. Indirekt insofern, als ich Teil eines Netzwerkes bin, von der Töpferstiftung initiiert, das Lehre hoch N-Netzwerk. Dieses Netzwerk versucht, Innovation in der Hochschullehre in alle Hochschultypen Deutschlands zu bringen. Und wir haben dort sowohl sehr viel inhaltlich gearbeitet, was heißt moderne Lehre, die ganzen Fragen von Blended Learning oder Flipped Classroom, also der Frage Einsatz von digitalen Unterstützungselementen in der Lehre, aber auch ein Teil Kommunikationstraining, Verhandlungstraining und Perspektivwechsel einüben. Und das verdanke ich dem Lehrhoch-N-Netzwerk. Insofern eine indirekte Vorbereitung, weil ich das als Vizepräsidentin begonnen habe.
Tanja Brühl ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf, die neue Präsidentin der Technischen Universität Darmstadt. Ja, und wie es im Doppelkopf üblich ist, haben Sie, Tanja Brühl, auch Wunschmusik mitgebracht. Und wir werden jetzt als erstes einen Titel hören, der ja ziemlich gut zu dem passt, worüber Sie gerade gesprochen haben. Es ist Alice Merton. Und wie kriegen wir Alice Merton mit Lehre hoch N zusammen?
Wir haben bei diesem Fortbildungsprogramm von Lehre hoch N, von dem Dachprogramm, immer 3 Tage sehr intensiv tagsüber gearbeitet. Und haben gemerkt, dass uns fast die Puste ausgegangen ist zum Reden. Und wie auf einer Klassenfahrt früher hat dann jemand eine Box aufgestellt und Musik angemacht. Und von da an hatten wir die Tradition, abends zu tanzen. Und eines der Lieder, was bei allen 5 Fortbildungen lief, war von Alice Merton, No Roots.
I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town running. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots.
Sie hören den HR2 Doppelkopf. Zu Gast ist heute die Präsidentin der Technischen Universität Darmstadt, Tanja Brühl. Mein Name ist Stefan Hübner. Wir haben, Tanja Brühl, vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass Sie eigentlich Biologie- und Sozialkundelehrerin werden wollten. Ihre Examsarbeit aus dem Jahr 1994 veröffentlichten Sie unter dem Titel »Der Verlust der biologischen Vielfalt – ein neues Problem der internationalen Beziehungen«. Das klingt für mich vom Titel fast schon wie so ein bisschen heute eine Bachelor- oder eine Masterarbeit. Und es war aber eine Arbeit für die Qualifikation, an der Schule zu unterrichten.
Also es war schon eine fachwissenschaftliche Arbeit. Es ging da an der Stelle nicht darum, es in die Schule zu bringen, sondern es ging um eine politikwissenschaftliche Aufarbeitung eines Bereiches, die ich aber nicht hätte machen können ohne Biologie. Denn das ganze Thema, was ist denn biologische Vielfalt? Zu sagen, es gibt eine Vielfalt innerhalb der verschiedenen Arten, also die genetische Vielfalt und die Vielfalt der Ökosysteme, all das in der Komplexität zu begreifen, dazu hat mir mein Biostudium beigetragen und ich habe wirklich mit viel Herzblut Biologie studiert.
Aber Sie würden unterschreiben, es ist ein Thema, was man auch in die Schulen unbedingt einspielen muss, um ja die Sensibilität gegenüber großen aktuellen Problemen zu schärfen.
Absolut. Ich denke, dass eines der großen Hindernisse, die wir im Moment haben, ist, dass wir so sehr kleinteilig und sektoral denken. Gerade beim Thema biologische Vielfalt wird das deutlich. Wenn wir große Monokulturen haben, die dann vernichtet werden von einem Pilz, zeigt sich, wir brauchen eine Vielfalt an verschiedenen Genen. Um die zu haben, brauchen wir wieder eine Vielfalt von Insekten. Um diese zu haben, brauchen wir eine Vielfalt an Lebenswegen. Und deswegen müssen wir einfach in der Landwirtschaft anders denken. Bedeutet aber auch, dass wir als Konsumentinnen und als Konsumenten anders einkaufen, bedeutet, dass wir über Wirtschaftsweisen nachdenken. Und so wird aus einem erstmal kleinen Thema eigentlich ein sehr großes Thema. Und das sollte auf jeden Fall in der Schule auch in irgendwelchen fächerübergreifenden Unterricht behandelt werden.
Und gerade weil das Thema so groß und so komplex ist, stellt sich für mich die Frage, sind für solche Zusammenhänge die aktuellen Strukturen an den Schulen ausreichend oder muss man da nicht an andere Vermittlungskonzepte denken?
Also es gibt ja bei einzelnen Schulen schon Modellprojekte, mit wirklich fächerübergreifendem Unterricht zu arbeiten. Das können aber natürlich nur die Lehrerinnen und Lehrer, die das auch irgendwann mal studiert haben. Deswegen würde ich jetzt erstmal quasi mir an die eigene Nase fassen und sagen, wie sieht es denn an meiner Universität, der TU Darmstadt, aus? Und ich kann hier berichten, dass es eine lange Erfahrung gibt, in der Lehre interdisziplinäre Projekte durchzuführen, sodass gleich die verschiedenen Disziplinen miteinander in Kontakt kommen, in einen Austausch kommen. Und all das würde ich gerne auch im Studium stärker vermittelt sehen, sodass klar ist, wie sehen andere Wissenschaften aus, wie arbeiten die und wie publizieren andere Wissenschaften.
Es ging Ihnen dann an dieser Stelle jetzt weniger darum, da quasi eine Einheitlichkeit hinzubekommen, Tanja Brühl, sondern eher eine Einsichtnahme zu ermöglichen, dass man versteht, wie andere Wissenschaftsfachsysteme ticken.
Genau, es geht darum, den Horizont zu öffnen und wahrzunehmen, dass die Wissenschaft, die gerade studiert wird, einen Beitrag leistet und eine Sichtweise auf das Thema. Aber es gibt halt noch andere, die genauso wichtig sind. Ja, und in der Forschung brauchen wir die Zusammenarbeit, nehmen wir das Thema Cybersecurity, also Sicherheit im Informationszeitalter. Dazu brauchen wir eine Zusammenarbeit von allen möglichen Fachbereichen. Natürlich ist die Informatik dann führend, aber wir brauchen auch Sozialwissenschaften, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und die Elektrotechnikerinnen und Techniker können uns auch nochmal da weitere Unterstützung geben. Das heißt, ich glaube, dass die großen Zukunftsthemen auch nur durch eine gemeinsame Forschung vorangetrieben werden können.
Könnte es dann ein zukunftsträchtiges Modell sein, dass man in der frühen Studienphase die Möglichkeit den Studierenden gibt, sich in einer bestimmten gewählten Fachdisziplin intensiv mit den Grundlagen zu beschäftigen und dass man dann in einer fortgeschrittenen Studienphase in die Interdisziplinarität das Ganze weitet?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, denn gute Interdisziplinarität braucht starke Disziplinen und deswegen müsste man erstmal in einer frühen Bachelorphase hineinschauen in eine Disziplin, um sich danach zu öffnen. Gleichwohl, wenn wir ehrlich sind, nach dem Abitur, wissen wir ja von vielen, ist es erstmal schwierig, das richtige Studienfach zu wählen. Vielleicht könnte man da auch nochmal mit Modellen arbeiten, wie das Land Hessen es jetzt ausprobiert mit Orientierungsstudium, zu sagen, für ein oder zwei Semester schnuppern die Studierenden in verschiedene Fächer hinein, um sich dann aber zu spezialisieren.
Hatten Sie, als Sie selber in Ihrer Studienzeit drin waren, hatten Sie da einen Favoriten, Biologie oder Politikwissenschaften, oder war für Sie beides gleich interessant und spannend?
Ehrlicherweise war wirklich beides gleich spannend. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust bis heute. Ich glaube zwar nach wie vor, dass ich nicht eine sehr gute Biologin geworden wäre. Mir fehlt im Labor die Geduld. Da möchte ich dann schnellere Ergebnisse sehen. Aber beides hat mir sehr viel Spaß gemacht. War sehr unterschiedlich, weil die Biologie durch einen großen Anteil von Praktika und kleineren Gruppen bedeutet hat, man kannte alle im Semester, man hat sich viel ausgetauscht. Und hat auch nicht nur gearbeitet, auch gefeiert zusammen.
Auch wenn sich dann in der Wahrnehmung nach außen hin Ihr Schwerpunkt immer mehr in die Politikwissenschaft verlagert hat, so ganz haben Sie der Biologie aber auch nie abschwören können.
Nein, ich glaube, das kann man nicht, wenn man das studiert hat. Einige meiner Freundinnen sind auch Biologinnen und wir haben uns neulich darüber ausgetauscht, würden wir es nochmal studieren? Ich muss sagen, die meisten sind nicht genau in dem Bereich untergekommen, sondern in angrenzenden Bereichen berufstätig. Und wir haben gesagt, ja, weil es einfach so ein Erkenntnisgewinn war und wir so viel gelernt haben und heute auch anders unterwegs sind, als wir es früher waren, wenn wir in der Natur unterwegs sind.
Gibt es so eine Lieblingserkenntnis, die Sie aus Ihrem Biologiestudium bis in Ihren heutigen Alltag hinein gerettet haben?
Das ist eine ganz banale Erkenntnis, die Faszination für die Konstruktion von Lebewesen. Also es ist einfach unglaublich geschickt, wie das alles funktioniert bei Insekten, die über die vereinfacht gesagt, Hautöffnung, Atmen und bei uns ist es die Lunge und bei den Fischen die Kiemen und alles macht dann Sinn, wenn man es in den Zusammenhang sieht. Und das war eine Faszination, die bis heute wirkt.
Wenn man jetzt die Themen sich aber noch mal etwas genauer anschaut, mit denen Sie sich politikwissenschaftlich auseinandersetzen, da wird man ja auch immer wieder so Schlagworte finden wie Erhalt der biologischen Vielfalt. Es geht mal um natürliche Ressourcen, um Biotechnologie, um Landwirtschaft. Da taucht ja dieser biologische Zugang auch immer wieder auf. Gibt es da trotz dieser Vielfalt auch an Themen für Sie eine Art ja so klammernden Blickwinkel, aus dem heraus Sie auf diese Themen blicken?
Ich habe in der Tat ja viel zur internationalen Umweltpolitik geforscht. Der Bereich Klima ist jetzt einer, den Sie noch nicht erwähnt hatten. Ich habe viel zur amerikanischen Klimapolitik, europäischen und deutschen Klimapolitik gearbeitet. Und ich würde sagen, die Klammer ist, dass ich immer in Vorträgen und Veröffentlichungen versucht habe, auch zu erklären, was ist denn die naturwissenschaftliche Grundlage, über die wir hier reden, um dann daraufhin die politischen Ereignisse zu analysieren. Denn auch wenn wir jetzt ganz aktuell viel über Klimapolitik diskutieren, die Erkenntnisse haben wir spätestens seit 1992 vorliegen. Und die Wissenschaft hat die Aufgabe, immer wieder zu übersetzen in die Gesellschaft, was wissenschaftliche Erkenntnisse sind. Und ich glaube, da müssen wir alle noch ein bisschen besser werden.
Und da haben Sie, wenn Sie sich schwerpunktmäßig aus der Politikwissenschaft dazu äußern, haben Sie eigentlich einen längeren Hebel und bessere Karten, als wenn Sie das aus der Position der Biologieprofessorin gemacht hätten.
Ich glaube, dadurch, dass ich die politischen Prozesse und vor allem internationalen Verhandlungen angesehen habe, habe ich immer wieder versucht aufzuzeigen, wie könnte ein Staat denn anders handeln, um weiter aktiv zu werden. Ich hatte auch zwei Papiere mal einmal für die Bundesregierung, also einen wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung geschrieben, einmal für eine Enquete-Kommission, bei der es genau darum ging zu sagen, es gibt verschiedene Handlungsoptionen. Als Politikwissenschaftlerin kann ich nur aufzeigen, was möglich wäre. Die Entscheidung trifft jemand anderes.
Lassen Sie uns in dieses Thema gleich noch mal etwas intensiver einsteigen, Tanja Brühl. Ich denke, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt erstmal für den nächsten Musikwunsch, denn der hat ja auch etwas mit den Erinnerungen an Ihre Studienzeit zu tun.
Ja, wir haben in der Biologie regelmäßig große Partys veranstaltet und ein Song, der nie fehlen durfte, war von Iggy Pop, The Passenger.
Tanja Brühl, die Präsidentin der Technischen Universität Darmstadt, ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Mit ihr am Tisch sitzt Stefan Hübner. Auf dem Weg von ihren Wurzeln im Gymnasiallehramt bis hin zu ihrer aktuellen Position als Universitätspräsidentin sind wir ja jetzt an einem Punkt angekommen, Frau Brühl, wo wir ein bisschen mehr noch in das Politische hinein eintauchen können. Und in diesem Zusammenhang kommen bei Ihnen auch zwei Begriffe immer ja öfter vor. Das eine sind die Nichtregierungsorganisationen, die NGOs. Gerade vor dem Hintergrund biologische Vielfalt, worüber wir ja vor dem letzten Musikwunsch auch sprachen. Welche Rolle kommt denn den NGOs aus Ihrer Sicht beim Erhalt der biologischen Vielfalt zu? Warum interessieren Sie sich für die in dem Zusammenhang?
NGOs und vielleicht auch nochmal zur Erklärung, das sind Organisationen, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, wie Greenpeace oder Amnesty International, die wir kennen, gibt es eine sehr, sehr große Zahl und die Zahl ist auch gestiegen seit den 90er Jahren infolge der Demokratisierung, die wir in vielen Staaten beobachtet haben. Und sie haben einen großen Vorteil. Es gibt viele lokale NGOs, also wirklich jetzt im Bereich biologische Vielfalt, dass sich Kleinbauern und Kleinbäuerinnen zusammenschließen, um nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben. Es gibt aber auch Hochprofessionalisierte, die wissen, wie man auf dem internationalen Parkett der Diplomatie sich gut bewegt. Und damit haben NGOs einen Vorteil, den viele andere Akteure nicht haben. Sie können nämlich die Spanne zwischen lokal und international wunderbar aufspannen und sich wunderbar darin bewegen. Und wir konnten zeigen, dass der Einfluss von NGOs tendenziell gestiegen ist. Aber, und da gibt es zwei Punkte, erstens ist das nicht nur eine gute Nachricht. Ich habe mit einer Kollegin zusammen mal analysiert, welche NGOs sind denn vor Ort. Das sind vor allem Organisationen aus dem globalen Norden. Das heißt, es sind amerikanische, europäische NGOs, die dann sagen, wir wissen, was der Welt gut tut. Finde ich ein bisschen schwierig. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, in der internationalen Diplomatie werden NGOs, sind davon abhängig, was die Staaten sagen, ob die Staaten sie überhaupt zulassen in den Verhandlungen. Und so kann die Tür auch jederzeit wieder zugemacht werden. Deswegen ist es nicht automatisch eine Demokratisierung, es kann aber zu besseren Verhandlungsergebnissen führen.
Sie sagten gerade, dass die NGOs aus dem globalen Süden tendenziell unterrepräsentiert sind in den aktuellen Debatten. Was geht uns denn dadurch verloren?
Also wir haben es für den Bereich der Klimapolitik analysiert. Das sind wirklich andere Themen, die von Organisationen aus dem Süden mitgebracht werden, die häufig ein viel radikaleres Umsteuern fordern, die darauf hinweisen, dass die Wirtschaftsweise, mit der wir agieren, nicht nachhaltig ist. Und in dem Moment, wenn wir stärker NGOs haben, die angepasstere oder eher marktbasierte Mechanismen vertreten, geht diese kritische Stimme verloren. Ein Punkt noch, was können wir denn tun, um NGOs aus dem Süden stärker zu berücksichtigen? Also es ist schon so, dass sowohl die EU oder auch die Bundesrepublik Deutschland, aber auch einzelne NGOs aus dem Norden immer Delegierte mitnehmen aus dem globalen Süden. Das heißt, es müssen schlichtweg auch mal Reisekosten übernommen werden. Es stellt sich aber auch die Problematik der Sprache. Internationale Verhandlungen finden irgendwann, wenn es dann ganz hektisch wird, nur noch auf Englisch statt. Wenn wir dann an Akteure aus dem globalen Süden denken, die nicht in den USA oder Europa studiert haben, ist Englisch nicht immer verhandlungssicher vorhanden. Ich glaube, da müssen wir einfach noch mal mehr Möglichkeitsräume eröffnen, damit diese Akteure sich zu Wort melden können.
Der zweite Begriff, der in Ihren politikwissenschaftlichen Auseinandersetzungen immer wieder auftaucht, ist der der Friedens- und Konfliktforschung. Wie verknüpfen Sie diesen Bereich denn mit der Bewahrung von Artenvielfalt?
In die Friedens-Konfliktforschung bin ich in der Tat über die internationale Umweltpolitik hineingekommen. Man hat Anfang der 90er Jahre erstmals diskutiert, was bedeutet denn Umweltdegradation, also die abnehmende Qualität von Umwelt für Lebensverhältnisse, für Flucht und auch für Kriege. Man sprach damals von Umweltkriegen. Heute sind wir eine Ecke weiter in der Forschung, wissen, es gibt keinen Krieg, der nur in Anführungsstrichen wegen einer Situation in der Umwelt entsteht, aber Verknappung von Wasser, Ausbreitung von Wüsten, auch der Treibhauseffekt trägt dazu bei, dass bestehende Konflikte angeheizt werden durch die Umweltdegradation. Das war mein Weg hinein. Ich habe mich in der Friedens- und Konfliktforschung stark mit der Rolle der Vereinten Nationen auseinandergesetzt und der Frage, wie kann denn die UNO beitragen zu einem nachhaltigen Frieden?
Und haben Sie da einen Lösungsansatz sehen können?
Es gibt auch an der Stelle nicht den einen Lösungsansatz. Das eine ist, dass ich immer wieder auch darauf hinweisen möchte, wir nehmen häufig in den Nachrichten und auch so, wenn wir etwas über die Vereinten Nationen wahrnehmen, wir hören immer das, was nicht geklappt hat. Und natürlich ist es eine Katastrophe, was in Syrien passiert. Aber wir haben an vielen anderen Stellen Missionen der Vereinten Nationen, in denen Frieden eingekehrt ist. Also wenn wir an Lateinamerika denken, in den 80er, 90er Jahren noch überall Krisenregionen, Bürgerkriege, heute mehr oder weniger befriedete Regionen, in denen Wahrheitskommissionen sind, die die Vergangenheit aufarbeiten. Das heißt, an vielen Stellen funktioniert ja auch etwas. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen ist die Frage, wenn eine Friedensmission stattfindet, wie sollte sie ausgestaltet sein? Was für ein Mandat sollte sie haben und so weiter? Das sind auch Themen, da kann man inzwischen aus der Forschung ein bisschen was rausholen, zu wissen, man braucht ein starkes Mandat, ein explizites Mandat des Sicherheitsrates. Man braucht klare Unterstützer und einen klaren Zeitrahmen. Also viele Versuche der Vereinten Nationen zum Frieden beizutragen hatten vage Ziele oder sehr, sehr hehre Ziele, die auch nicht zu erreichen waren. Und das trägt zu einem Scheitern auch nochmal bei.
Was wären geeignete politische Maßnahmen, um ja jetzt einerseits die Artenvielfalt effektiver schützen zu können und andererseits aber auch das Wohl der Menschheit zu sichern, zu verbessern oder ja zu stabilisieren? Man muss sich ja jetzt nur die Reaktion auf das aktuelle Klimapaket der Bundesregierung ins Gedächtnis rufen, um sich die Frage zu stellen, sind denn so diese aktuell üblichen Abkommen, Vereinbarungen etc. überhaupt noch zeitgemäß und zielführend?
Die Vereinten Nationen haben sich erstmals 2005 und dann jetzt ja nochmal mit den Sustainable Development Goals, den Zielen für die nachhaltige Entwicklung, genau dem verschrieben, was wir brauchen, nämlich einer konkreten, an Zahlen festmachbaren und damit auch überprüfbaren Veränderung von Politik in Bezug auf nachhaltige Politik. Und die jetzt gerade Ende September abgelaufene Debatte über die Nachhaltigkeitsziele hat aber auch gezeigt, dass die Staaten überhaupt nicht in diese Richtung agieren. Und an dieser Stelle, und da schließt sich der Kreis zu den NGOs wieder, da brauchen wir auch den Protest auf der Straße. Und wir müssen deutlich machen, wir, sage ich jetzt als zivilgesellschaftliche Akteure, ich als Bürgerin, immer wieder auch deutlich machen, um wirklich Nachhaltigkeit zu verankern, muss jetzt etwas verändert werden, sonst haben wir ein gravierendes Problem.
Und es sind tatsächlich die Impulse aus der Zivilgesellschaft, die dafür nötig sind, weil sich ansonsten ja die Politik in einer Art Hamsterrad bewegt und man nicht wirklich zu einem sinnvollen praktischen Handeln kommt?
Aus der Vergangenheit wissen wir, eigentlich braucht es starke Vorreiterstaaten. Das waren ganz früher mal die USA. Es war dann auch Europa, es war auch Deutschland. Aber im Moment haben wir keinen wirklichen Vorreiterstaat. Und das bräuchten wir und das könnte auch Deutschland wieder sein.
Und was wären, ich sag mal so, die Bremseinflüsse, die am schnellsten beseitigt werden müssten, damit es vorangeht?
Das sind wieder ganz vielfältige. Also wenn wir bei der Energiegewinnung anfangen, ist die Frage, sind die Ziele, die gesetzt worden sind, der Bundesregierung jetzt die adäquaten? Wir können weiter aber auch gehen zu uns Einzelnen. Wie haben wir uns heute hier ins Studio bewegt? Wohin fahren wir in Urlaub? Wo kaufen wir ein? Das sind ja ganz viele Punkte, da müssen wir nicht immer sagen, die Politik macht, sondern bei denen ich denke, wir selbst können machen.
Sie hatten eben das Jahr 1992 gesagt, aber im Prinzip wissen wir ja schon seit Alexander von Humboldt, welche Folgen drastische Umweltveränderungen durch den Menschen haben können. Andrea Wulff, die schreibt in ihrem Bestseller Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur, Humboldt habe als erster Wissenschaftler vor den dramatischen Folgen des vom Menschen verursachten Klimawandels gewarnt. Und auch bei all dem, was Sie jetzt berichtet haben, stellt sich mir die Frage, warum fällt der Groschen jetzt erst, dass wir dagegen etwas tun müssen?
Ich glaube, es gibt zwei Punkte. Das eine ist, es ist ungeheuer komplex. Also wenn wir anfangen, das Artensterben zu beobachten, dann ist schon mal klar, wir müssen erklären, was ein Artensterben ist, in welchem Zusammenhang das steht mit Veränderung der durchschnittlichen Temperatur der Erde über Zeit. Also das heißt, das eine Thema ist Komplexität. Das ist nicht so, dass man es sofort versteht. Und die andere Seite ist, wir denken kurzfristig. Vielleicht noch an die eigene Generation von Kindern. Aber darüber hinaus wird es halt schwierig. Das heißt, das kurzfristige Denken ist das andere, was ich als großes Hindernis ansehe.
Die Biologin, Politikwissenschaftlerin und Universitätspräsidentin Tanja Brühl. Sie ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Und ja, wir kommen zu Ihrem nächsten Musikwunsch, Frau Brühl. Súbeme la radio von Enrique Iglesias. Und der passt an dieser Stelle insofern gut, weil er für Sie etwas mit Nachhaltigkeit zu tun hat.
Ja, es hat was mit einem Urlaubserlebnis zu tun. Wir waren in Andalusien in einem kleinen Dorf in den Bergen und dort gab es ein wunderschönes kleines Schwimmbad, welches man umsonst benutzen konnte. Und wir kamen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern da ins Gespräch und es stellte sich raus, dass dieses Dorf entscheiden durfte, wofür Infrastrukturmittel ausgegeben werden. Zur Wahl standen eine Buslinie in die nächste Stadt und ans Meer oder das eigene Schwimmbad. Das Dorf hat sich für das Schwimmbad entschieden und ein Teil des Dorfes hat sich morgens getroffen zu Wassersport. Früher hätte man Aqua-Aerobic gesagt und hat uns eingeladen, daran teilzunehmen. Und dort lief das Lied.
Enrique Iglesias, Súbeme la radio.
Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio. Que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.
Y yo me voy muriendo.
Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena.
HR2 Doppelkopf mit Tanja Brühl, der neuen Präsidentin der Technischen Universität Darmstadt, und mit Stefan Hübner. Frau Brühl, wir haben jetzt viel über die Themen gesprochen, die Sie bisher als Wissenschaftlerin umgetrieben haben. Es ging um Ihren Werdegang in der Forschung. Lassen Sie uns einen Blick in die Zukunft werfen, nämlich in die Richtung, was Sie in Darmstadt vorhaben. Wenn ich persönlich jetzt an die TU Darmstadt denke, da kommen mir erstmal so Forschungsdisziplinen in den Sinn wie Informationstechnologie, künstliche Intelligenz, Elektrotechnik, also Dinge, die mehr in so in den naturwissenschaftlich-technischen Bereich hineingehen, weniger Politikwissenschaften, über die wir gerade gesprochen haben. Wollen Sie die denn künftig in Darmstadt stärken oder freuen Sie sich eher darauf, sich ja selber wieder mehr dem Naturwissenschaftlichen zuwenden zu können?
Die TU Darmstadt ist ja eine sehr erfolgreiche Universität und für mich steht im absoluten Vordergrund, das Erfolgreiche noch weiter auszubauen. Das heißt, wir werden in den nächsten Monaten an unserem Forschungsprofil arbeiten. Und in dem Forschungsprofil, wenn wir drauf schauen, haben wir 6 Bereiche identifiziert, die allesamt interdisziplinär aufgestellt sind. Das heißt, es geht gar nicht darum zu sagen, ich stärke eine Fachdisziplin zulasten einer anderen, sondern es geht darum, spannende Fragestellungen zu haben, die zukunftsfähig sind und mit denen wir auch einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Für mich persönlich ist es in der Tat spannend, dass ich die Biologie insofern wiederbeleben kann, als dass Kenntnisse, die ich aus der Zeit habe, ich sie nutzen kann, wenn ich in Gespräch mit den Naturwissenschaften bin oder auch mit den Ingenieurswissenschaften, die zum Teil ja auch experimentell arbeiten und dann so zu verstehen, was ist deren Forschung, was können wir daraus noch weiterentwickeln, wie können wir bei allem Erfolg, den wir haben, noch erfolgreicher werden.
Diese interdisziplinären Felder, von denen Sie gerade sprachen, ist da schon entschieden, was für Felder das sein werden oder sind Sie da im Moment noch in der Findungsphase?
Also wir haben dank der Arbeit auch des vorangegangenen Präsidiums und von meinem Vorgänger, von Herrn Prömel, haben wir 6 klar definierte Felder. Ein Bereich ist Energiesysteme der Zukunft, bei denen wirklich dann auch der Maschinenbau gemeinsam mit den Materialwissenschaften und den Sozialwissenschaften daran arbeitet, wie könnte denn so etwas zukünftig aufgestellt werden. Aber im Moment gibt es kein Feld, welches explizit künstliche Intelligenz heißt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir einen Bereich der künstlichen Intelligenz stärker nach außen stellen, weil es etwas ist, was wir sehr gut können. Die TU Darmstadt steht im Forschungsranking der Deutschen Forschungsgemeinschaft auf Platz 1, insbesondere wegen der künstlichen Intelligenz. Und das würde ich gerne plakativ auch sehen.
Sie erwähnten gerade Ihren Vorgänger Hans-Jürgen Prömel, der nach 12-jähriger Amtszeit in diesem Jahr in den Ruhestand eingetreten ist. Das ist ja immer so eine Frage, nicht? Wie geht man mit dem Erbe seines Vorgängers, seiner Vorgängerin um? Sie haben jetzt gerade ein Beispiel mit den Forschungsfeldern genannt, was Sie gerne auch aus der Zeit von Herrn Prömel fortführen und weiterentwickeln möchten. Gibt es auch Dinge, wo Sie sagen, da wäre Ihnen ein anderer Zugang lieber?
Überwiegend geht es darum, Dinge weiterzuentwickeln. So sehe ich auch den Bereich der Vernetzung als einen ganz wichtigen Bereich an. Natürlich ist die TU Darmstadt schon gut vernetzt in der Stadt, im Land und in Berlin. Vielleicht ist aber noch mal mehr möglich, auch systematisch sich mit den zentralen Playern zu vernetzen, auch noch mal mit anderen. Wir haben Industriepartnerschaften, die mir sehr wichtig sind, mit 5 großen Unternehmen. Aber warum auch nicht noch mal mit Startups zusammenarbeiten, um noch mal ganz andere Ideen hineinzubekommen? Deswegen die Vernetzung ist mir wichtig. Und auch an der Stelle habe ich etwas geerbt, für das ich sehr dankbar bin. Die Europäische Universität, die TU Darmstadt, ist in einem System mit anderen technischen Universitäten führend als Europäische Universität jetzt ausgewählt worden. Das ist eine große Ehre, bedeutet aber auch, wir müssen jetzt wirklich überlegen, was heißt denn Europäische Universität? Wie leben wir den Austausch mit den anderen Staaten? Da freue ich mich sehr drauf.
Europäische Universität, das fände ich schön, wenn Sie dieses Modell noch etwas näher erläutern würden.
Der Ausgangspunkt war ja eine Rede von Macron, dem französischen Präsidenten. Daraufhin hat die EU einen Wettbewerb ausgerufen, auf den sich Universitäten europaweit bewerben konnten als Verbünde, um gemeinsam zu überlegen, wie kann Forschung und Lehre denn in einem Verbund aussehen. Und an der TU Darmstadt war der sehr gute Umstand, dass man sowieso schon eng mit anderen technischen Universitäten in Europa zusammengearbeitet hat. Und daraus hat sich dann der Antrag UNITE, verbinden, herauskristallisiert. Und das geht an der Stelle wirklich vom Bachelorstudium bis zur Promotion, bis in die Postdoc-Phase hinein zu überlegen, wie können neue Lernformate aussehen, wie können Austauschformate aussehen, sodass wirklich europäische Weltbürgerinnen und Bürger am Schluss die Universität verlassen.
Großzügig gerechnet ist die TU Darmstadt etwa halb so groß wie die Goethe-Universität, von der Sie gewechselt sind. Ist denn eine Universität in der Größe der Darmstädter dadurch auch leichter zu managen als so ein großer Tanker wie Frankfurt?
Ich glaube, es ist nicht nur die Größe, die die beiden Universitäten unterscheidet, sondern auch die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Die TU Darmstadt ist sehr pragmatisch in der Problemlösung, das kommt mir sehr entgegen. Und was ich festgestellt habe in den ersten Kennenlerngesprächen, Die meisten Professorinnen und Professoren kennen sich untereinander. Und das ist extrem wichtig, wenn man wirklich neue Projekte anschieben möchte, dass man denkt, ach ja, da gibt es ja eine Kollegin, die in der Chemie arbeitet und die kann ja mal mit einem Bauingenieur zusammenarbeiten, um ein Beispiel eines Projektes zu benennen. Was sich zum Teil darüber wirklich ergibt, dass man sich über die Forschung unterhält und das setzt voraus, dass man sich persönlich kennt. Deswegen, ich finde es eine ideale Größe, weil es überschaubar bleibt.
Sie haben einige hochdotierte Lehrpreise gewinnen können, darunter den Hessischen Hochschulpreis für Exzellenz in der Lehre, immerhin mit 150.000 Euro dotiert. Wenn Sie auf das aktuelle Niveau der Lehre in Darmstadt blicken, kann das so bleiben oder muss ich da auch etwas tun? Gibt es Bereiche, die Sie gerne weiter ausbauen möchten, die Sie als besonders wichtig und zukunftsweisend empfinden?
Im Bereich der Digitalisierung der Lehre können wir noch ein bisschen was machen. Ich finde es wichtig, dass heute Vorlesungen aufgezeichnet werden, sodass Studierende gerade vor dem Hintergrund, dass im teuren Rhein-Main-Gebiet viele ja auch arbeiten müssen, eine Chance haben, eine Vorlesung einfach mal abends anzuhören. Gibt auch die Chance für diejenigen Studierenden, die vielleicht Dinge zweimal hören müssen, um es zu verstehen, dass man nochmal zurückspult und vorspult und dann die schwierigen Stellen auch gut versteht. Das heißt, in diesem ganzen Bereich Digitalisierung der Lehre würde ich gerne vorankommen. Und ich möchte gerne vorankommen, nicht nur alleine als TU Darmstadt, sondern mit den Rhein-Main-Universitäten. Das ist mir ein großes Anliegen. Rhein-Main-Universitäten heißt die Zusammenarbeit der Mainzer Universität, der Frankfurter und der Darmstädter. Das ist etwas, was ich vorantreiben möchte, die RMU-Allianz.
RMU, das ist die Abkürzung für die Rhein-Main-Universitäten.
Genau.
Wie sah denn Ihr persönlicher Bezug zur TU Darmstadt vor dem Amtsantritt aus?
Ich habe einen persönlichen Bezug. Ich habe gemeinsam mit Kollegen einen Studiengang aufgebaut, einen Masterstudiengang für internationale Studien und Friedens- und Konfliktforschung. Darmstadt ist an Bord gekommen, einerseits, weil es tolle Kollegen auch in der Politikwissenschaft gab und gibt. Andererseits, weil es dort eine naturwissenschaftliche Friedensforschung gibt mit einer langen Tradition, die ich unbedingt in dem Studiengang einbinden wollte. Und insofern habe ich mit Darmstadt schon immer gerne zusammengearbeitet und bin froh, dass die TU Darmstadt meine neue akademische Heimat ist.
Und naturwissenschaftliche Friedens- und Konfliktforschung vor dem Hintergrund, wie eben Veränderungen in unserer Umwelt zu Konflikten führen können und wie man die lösen könnte.
Das einerseits, andererseits aber auch aus einer physikalischen Perspektive, Entwicklung neuer Waffensysteme, wie funktionieren Massenvernichtungswaffen, welche Gefahren gehen von Biowaffen aus und so weiter. Also es ist noch breiter, ist nicht nur die Veränderung der Lebensbedingungen, sondern auch wirklich der Bereich der Abrüstung, Rüstungskontrolle und neu der Bereich der Cybersecurity. Was macht die Sicherheit für uns im Informationsraum aus?
Sie sind ja nun, Tanja Brühl, die erste Präsidentin an der TU Darmstadt. Und wenn man sich bundesweit orientiert, wird man feststellen, dass auf 4 Universitätspräsidenten oder Rektoren eine Präsidentin, Rektorin kommt. Hatten Sie auf dem Weg hin zu diesem Posten als Universitätspräsidentin den Eindruck, dass es Frauen heute immer noch schwerer gemacht wird, Karriere im Hochschulbereich zu machen?
Wir sehen das ja von Studienbeginn bis zur Professur, wir schon einen riesigen Verlust von qualifizierten Frauen haben. Das heißt, es fangen mehr Studentinnen als Studenten an. Das sehen wir auch noch bei den Abschlüssen. Dann kommt die Promotionsphase, da geht der Anteil der Frauen schon runter und der geht extrem runter in der Postdoc-Phase, also nach der Promotion die Phase, weil das die Phase ist, die häufig mit einer Familiengründung einhergeht. Und es ist für viele Frauen und auch Männer schwer abbildbar, Familie und Wissenschaft unter einen Hut zu bekommen. Ich bin froh, dass sich das langsam ändert, aber deswegen haben wir schon den Übergang von Promotion zur Professur sehr viele Frauen verloren. Bei den Professuren sind wir zwar höher als beim Anteil der Hochschulleitung, aber ich glaube, wir müssen vor allem den Anteil der Professorinnen gegenüber den Professoren nochmal erhöhen und hier Frauen auch ermutigen und unterstützen, den Weg zu gehen.
Aber das wären ja dann eigentlich auch 2 Punkte für Ihre eigenen Gestaltungsmöglichkeiten an der Hochschule, zu schauen, dass die TU Darmstadt familienfreundlicher wird, zum einen und zum anderen auch die Wissenschaftlerinnen stärker fördert.
Absolut, wobei das natürlich nicht eine Universität alleine kann. Die TU Darmstadt hat auch schon einiges unternommen. Das ist eine gesellschaftliche Herausforderung und eine gesellschaftliche Aufgabe. Denn solange wir noch Bilder haben der 50er Jahre, dass die Mama zu Hause am Herd steht und den Kochlöffel schwingt und das Kind um 12 Uhr aus der Grundschule kommt, solange das Bilder sind, die für uns normal sind, auch in der Werbung transportiert werden, haben wir ein Problem. Zumal es in anderen Ländern ja ganz anders ist.
Jetzt ist Universitätspräsidentin ja einer der Berufe, die einen salopp gesagt 48 Stunden am Tag ausfüllen könnten. Bleibt da für Sie denn überhaupt noch Zeit für anderes? Wo finden Sie ja Ihren Ausgleich, Ihre Ablenkung?
Mir sind immer Urlaube als Auszeiten wichtig mit meinem Mann und mit dem 17-jährigen Sohn. Mir ist es sehr wichtig, Sport zu treiben. Das ist für mich ein wichtiger Ausgleich inklusive meines täglichen Fahrradfahrens. Die Zeit, in der niemand mit mir spricht und ich mit niemandem spreche, toll. Aber auch Freunde, Freundinnen treffen. Also ich brauche einen Ausgleich, sonst kann ich nicht auf Dauer so viel Leistung bringen.
Und gelegentlich wahrscheinlich auch noch mal ein gutes Musikstück dazu. Eins haben wir heute noch offen. Welchen Titel haben Sie sich als vierten ausgesucht?
Von Chilly Gonzalez, einem ganz wunderbaren Pianisten und Komponisten, Kinaston. Das war eines von den Konzerten, die tief unter die Haut gegangen sind. Und Chilly Gonzalez begleitet mich häufig, wenn ich auch in einer nachdenklichen Stimmung bin.
Bevor wir mit Chilly Gonzalez diesen HR2-Doppelkopf beenden, danke ich noch einmal Tanja Brühl für ihr Kommen. Sie ist die neue Präsidentin der Technischen Universität in Darmstadt. Mein Name ist Stefan Hübner und aus der Sendung heraus führt uns jetzt Chilly Gonzalez mit Kenniston.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.